So, da, ich sage erstmal hallo, herzlich willkommen bei Bike to Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Und heute freue ich mich auf dich, Felix, von Felix Tested Bikes. Herzlich willkommen.
Ja, danke Martin für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Du lehnst dich gerade zurück.
Hast du es gehört?
Na klar.
Ja, stimmt.
Na klar. Ich höre auch immer, wenn jemand raucht. Also nicht, dass die Gesprächsgäste von mir rauchen würden so viel, aber ich höre das immer, wenn jemand dann so macht oder so.
Also ich habe mich nur zurückgelehnt, ich habe jetzt gerade keine angesteckt.
Okay, noch also mach mal die Zigarette aus, ja, stell mal den Whisky beiseite. Es ist mittags in Deutschland, dann passt das ja. Montagmittag in Deutschland ist doch schön. Siehst du mal, so nutze ich auch meine Mittagspause. Felix, Mensch, jetzt also mich freut das besonders, denn ich verfolge das natürlich, was du so machst und testest schon seit geraumer Zeit. War jetzt natürlich auch nochmal wegen des aktuellen Urwarn-Fahrrades so ein bisschen hellhörig geworden. Gerade auch was die Sattelstütze angeht. Das machst du natürlich auch auf deinem Portal Felix Tested Bikes, vor allen Dingen auf YouTube. Da sehe ich gerade über 16.000 Abonnenten. Das ist ja mehr als respektabel. Und ich freue mich sehr, dich dann heute auch im Podcast begrüßen zu können, denn ich wollte einfach mal wissen, wer bist du eigentlich, was machst du, wie bist du dazu gekommen, das so zu machen und dann natürlich auch mit dir über das große Thema, wie testet man Fahrräder, zu sprechen. Vielleicht fang doch einfach mal an, wer bist du, wie bist du zum Radfahren gekommen?
Ja, also ich bin jetzt 30, komme aus der Nähe von München, bin da auch aufgewachsen. Und wie bin ich zum Fahrradfahren gekommen? Ich bin, so wie viele, einfach als Kind relativ früh infiziert worden von meinen Eltern. Die waren auch schon fahrradbegeistert. Mein Papa ist Mountainbike gefahren, meine Mama ist ganz viel Trekkingrad gefahren, auch weitere Touren. Und dann war ich eigentlich so ab dem Moment, wo ich meinen Kopf halten konnte, im Hänger immer mit dabei, irgendwann selber. Und dann habe ich mit 7 angefangen, mit dem BMX Race zu fahren und war dann relativ lange, also bis ich 18 war, auch richtig ambitioniert dabei. Es ging dann sogar in Richtung Leistungssport und es war sehr, sehr, sehr ernst, dieses ganze BMX-Thema, und sehr präsent, also mit 5-mal die Woche Training und am Wochenende dann irgendwelche Rennen irgendwo in ganz Deutschland und dann alles immer sehr auf diesen Sport ausgerichtet. Und das hat mit 18 dann eben aufgehört und dann sind andere Fahrradarten aber in mein Leben gekommen und das war eigentlich der Moment, wo ich dann eigentlich auch zum Spaß wieder Fahrrad gefahren bin und erstmal auch das Fahrradfahren total vermisst habe, weil ich dann nach München gezogen bin und dann noch ganz selten fahren konnte. Gerade auch BMX-Fahren ist da so ein bisschen schwieriger gewesen. Es gibt keine Race-Strecke. Es gab ein paar Pump-Tracks, dann habe ich mein Dirtbike gekauft, günstig auf eBay für 250 Euro. Und weil das so eine schlechte Bremse hatte, habe ich dann am Anfang ohne Bremse habe ich das gemacht. Und irgendwann hatte ich dann nach dem Studium Geld, habe mir ein Mountainbike kaufen können und bin dann so ins Enduro rein und bin Bikeparks gefahren. Und irgendwann ganz, ganz viel später, eigentlich erst vor 2 Jahren, kam dann das Gravelbike dazu. Und das hat mir schon nochmal eine ganz andere Welt des Fahrradfahrens.
Aber dein fahrradtechnischer Hintergrund, jetzt verstehe ich auch, ich habe gerade bei dir auf dem Instagram-Kanal gesehen, wie du mit einem Lastenrad ein Wheelie machst sozusagen. Da dachte ich mir, okay, gut, das muss man wollen und das muss man vor allen Dingen können, aber das erklärt sich jetzt so ein bisschen. Also ich könnte es, glaube ich, nicht, von daher.
Ja, ich war überrascht, dass es geht. Also ich hat meine Schwester gestern gefilmt und ich wollte so ein Instagram-Reel machen, wo ich einfach da hochhüpfe mit dem Rad und das sah ziemlich langweilig aus und dann dachte ich, okay, probiere ich das mal mit dem Wheelie. Vielleicht überschlägt es mich, dann ist es auch ein ganz cooler Clip. Aber es hat ganz gut funktioniert und war ich auch überrascht, weil da ist schon ziemlich viel Gewicht vorne dran. Aber wenn das mal oben ist, dann ist es genauso einfach zu balancieren eigentlich wie mit einem normalen Fahrrad.
Ja, aber sieht cool aus, das Fahrrad. Also ich gucke auch immer noch mal ein bisschen, aber so mit Dropbar ist mir jetzt noch kein Lastenrad begegnet, zumindest nicht wissentlich. Aber ich habe mich auch nicht wirklich damit beschäftigt.
Nee, also ich kenne auch, ich glaube, es gibt 3 insgesamt und eins habe ich jetzt eben zum Testen. Das ist von VeloLab, das Caro. Es wird eigentlich auch mit einem geraden Lenker angeboten, aber wir haben jetzt gesagt, für den Aufbau, für das Video macht es total viel Sinn, dass wir es vielleicht einfach mit einem Dropbar ausstatten und dann auch eine tolle Schaltung dran bauen. Eine Campagnolo Eka ist da jetzt dran. Und eben auch, weil da kein Motor dran ist, finde ich es eigentlich auch ganz interessant, weil zu gucken, wie sportlich kann man denn Cargo-Bike fahren oder ist es denn eigentlich ein Cargo-Bike oder ist es ein Gravel-Bike? Und das wird so die Fragestellung sein für die Videos damit. Und so war ich da gestern das erste Mal mit dem Rad unterwegs und das hat echt tierisch Spaß gemacht. Das ist auch wieder so eine ganz neue Kategorie, die ich davor ja auch noch nicht ausprobiert hatte. Und ja, ist echt toll.
Ja, da wird dann vor allen Dingen auch das Gepäckzuladethema dann nicht mehr so groß, ne? Beziehungsweise du hast ja da so einen Packsack da drinnen, ne? Aber da wäre natürlich auch interessant zu sehen, wie trailtauglich sowas ist mit ein bisschen Zuladung.
Ja, ja. Das ist auch so ein Thema, wo ich mich auch noch überhaupt noch nicht auskenne, weil ich mich jetzt erstmal so ein bisschen reinfuchsen kann. Vielleicht hast du da auch Tipps. Weil das ist eigentlich nur dieser Platz und so ein paar Bretter und dann sind an der Seite Gurte und da muss halt jetzt in die Mitte noch was rein, was ja, Klamotten, Zelt und alles weitere halt auch hält, aber auch gleichzeitig jetzt nicht so geformt ist, wie jetzt beispielsweise eine klassische Arschrakete oder so ein Framebag. Und da gibt es ja sicherlich auch
Hersteller, die das ja, also vielleicht gibt es ja so jetzt so, also ist ja ganz viele Leute, die selber sowas nähen, bauen, ne? So, dass man sich da vielleicht so eine Tasche aus so einem ultraleichten Material nähen lässt, die genau da reinpasst. Also so Custom Frames, ne? Ich meine, für das Urwahn brauchst du ja quasi auch ein Stück weit, also würde sich ja anbieten, so eine Custom-Tasche, die nicht in das Rad kommt, die du nicht mit dem Klettverschluss an dem Hinterrad festmachst. So, das würde sich ja vielleicht für so ein Liegerad da auch anpassen. Also ich, wie gesagt, ich habe so ein bisschen, gucke ich da schon drauf. Ich warte gerade, dass mein Arbeitgeber irgendwann mal sagt, so, wir machen jetzt auch Diensträder, ja, sowas. Und dann würde ich auch schauen nach so einem Cargo-Rad, aber bislang noch nicht. Aber du hast gesagt, nach BMX und Enduro, dann kam das Gravelbike. Was hat dich da so fasziniert? Ist das, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, du hast auch so ein bisschen in dieser Bike-Branche beruflich zu tun gehabt. Wie kam es dazu?
Ja, also das ging dann sogar Hand in Hand. Ich habe 5 Jahre lang relativ lange für Verzur gearbeitet. Verzur ist ein E-Bike-Antriebshersteller aus München und bin da recht früh rein. Also ich bin da der erste Marketing-Mitarbeiter gewesen und da waren es noch 12 Leute, glaube ich, die da damals in München gearbeitet haben. Und im Laufe der Zeit ist es echt eine große Firma geworden. Und ich glaube, als ich dann gegangen bin, waren es 120 Mitarbeiter und ich glaube auch 30 Hersteller, die den Motorrad hatten. Also es ist ziemlich gewachsen und es war ziemlich arbeitsintensiv und hat auch voll Bock gemacht, das alles mit aufzubauen und zu sehen. Also als Beispiel, da bist du halt mit 24, bist du dann halt irgendwie, schimpfst du dich dann so Head of Marketing, weil es halt keinen unter dir gibt. Und dann hast du halt diesen Head of Titel in deiner E-Mail-Signatur. Und dann auf einmal sprichst du da mit dem Pinarello-Chef. Oder du hast halt dann auf einmal auf Events mit Leuten zu tun, die wirklich tolle und viele Räder auch bauen. Und das war eine tolle Erfahrung. Aber da habe ich dann nach, viereinhalb Jahren dann aufgehört und habe gesagt, jetzt will ich einen entspannten Job im Marketing.
Jetzt will ich einen richtigen Job.
Jetzt will ich richtig viel Geld verdienen. Und gleichzeitig möchte ich auch noch ein bisschen Sport machen und ich sehe, dass es so viele E-Gravel-Räder gerade gibt. Ja. Ich würde es aber gerne als Gravel-Bike mal ausprobieren und habe mir dann auch auf eBay Kleinanzeigen so ein gebrauchtes Gravel-Bike aus Alu auch gekauft und das habe ich immer noch, das hat damals dann recht wenig gekostet und dachte mir, das probiere ich jetzt einfach mal aus und das hat mir halt wirklich so Bock gemacht und auch irgendwie war das eine ganz gute Transformation dann in die nächste Phase meines Lebens und ja, wie es der Teufel so wollte, war das dann auch mein nächster Job fast. Also ich habe dann kurz das Marketing für diese andere Firma gemacht, aber habe dann auch gleichzeitig angefangen, Videos zu machen über dieses Rad, über das Gravelbiken und das hat relativ früh dann auch gefruchtet, sodass ich dann auch Geld verdient habe damit und nach ungefähr nach 9 Monaten bei der anderen Firma habe ich dann da gekündigt und habe gesagt, jetzt bin ich Vollzeit-YouTuber.
Das ist doch krass. Also da auch erstmal grundsätzlich von meiner Seite herzlichen Glückwunsch und Props und Kudos, weil ich, also auch, dass du darüber so sprichst, ne, weil es ja dann häufig doch, gerade im deutschsprachigen Raum wird das ja dann immer so ein bisschen kritisch beäugt, ne, so, der macht jetzt da seinen Lebensunterhalt mit YouTube und weiß ich was, also das Da habe ich massiven Respekt vor. Also deswegen auch da meine Gratulation an dich. Das ist ja auch ein Schritt für alle Beteiligten, dann aus so einer relativ sicheren Anstellung in das Abenteuer quasi Selbstständigkeit. Also von daher.
Ja, voll. Also allein selbstständig zu sein, war schon ein großer Schritt, der mir auch echt viel abverlangt hat am Anfang. Also es war schon am Anfang halt schon eine Challenge, seinen eigenen Tag zu strukturieren und halt auch motiviert zu bleiben. Weil wenn es mal gut läuft, dann könnte man sich ja auch zurücklehnen. Aber dann kommt halt ungefähr einen Monat später die Retourkutsche, wenn du da halt nichts gemacht hast. Und dann hast du mal einen richtig schlechten Monat. Und wenn du den Algorithmus ärgerst, dann ist der gnadenlos und dann hast du mal einfach 6 Wochen kein Einkommen. Mhm. Ist mir auch schon passiert. Mhm. Und deswegen war das am Anfang sehr, sehr viel Learning by Doing. Und jetzt so nach 2 Jahren, würde ich sagen, ist es einigermaßen sicher. Aber es ist immer noch so, dass zum Beispiel auch irgendwann mal so der Algorithmus umgestellt wird und das kriegst du nicht mit und dann funktioniert einfach eine ganz andere Art von Content.
Ja. Ja.
Und das macht's dann schon spannend und aufregend.
Ja. Na, ich habe ohnehin, also ich bin jetzt nicht so der, also mit Bewegtbild, das ist nicht so meins, ja. So, also müsste ich mich mit beschäftigen, aber ich glaube, da habe ich dann auch eine Endlichkeit. Deswegen fand ich das so faszinierend. Und unter anderem deshalb wollte ich auch mit dir sprechen, wie man das schafft, so einen Eindruck von einem Fahrrad so gut als Video auch rüberzubringen. Ne? Also es kommen ja sonst immer ganz viele Fragen und Details und so, aber da reden wir gleich zu. Ich bin jetzt gerade bei dem Thema E-Gravel so ein bisschen hellhörig geworden. Lass uns doch erstmal nochmal kurz darüber sprechen. Und du hast ja auf deinem Blog auch was dazu geschrieben, was ist eigentlich ein Gravelbike? So, und diese Frage gebe ich dir hiermit zurück. Ja, was ist jetzt eigentlich ein Gravelbike? Ich selber habe ja versucht das gerade auch so ein bisschen zu fassen. Ich bin jetzt gerade bei dem Begriff Allroadbike. Ich glaube, das macht es nicht besser, aber nur um nicht Gravelbike zu benutzen, das Wort. Was ist jetzt eigentlich aus deiner Sicht ein Gravelbike?
Ja, es ist schon komplizierter. Also wenn man jetzt einfach dieses ganze Themenfeld Gravel anschaut, da sind so viele Subkategorien. Ich glaube, es sind so, also wenn du Allroad noch dazu zählst, dann schon noch so 5 Kategorien. Wenn du jetzt Speed Gravel, Trail Gravel, Allround Gravel und Adventure halt irgendwie da auch noch mit reinwebst, dann wird's echt kompliziert. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meiner Oma erkläre, was ein Gravelbike ist, dann sage ich halt einfach, das ist wie ein Rennrad mit dicken Reifen und einer bisschen aufrechteren Sitzposition, womit man halt dann auch auf einem Feldweg fahren kann. Mhm. Und das erklärt's eigentlich schon auch rudimentär. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Kunst, wenn du halt sowas, also ich versuche das halt jetzt auch immer sehr oberflächlich zu erklären, weil es gibt Videos, die ich auch mache, aber dann dauert es halt wirklich 15 oder 20 Minuten, bis man das Graveln so erklärt hat, dass es halt dann auch wirklich den letzten Nerd nicht verschreckt, weil er halt irgendeinen Aspekt daran gefunden hat in dem Video, was nicht stimmt. Aber ich glaube, wenn man sagt, das Gravelbike ist ein Rennrad mit dicken Reifen und einer bisschen komprimierteren oder eigentlich mit einer aufrechteren Sitzposition für den Offroad-Einsatz oder für den gemäßigten Offroad-Einsatz, dann trifft man da, glaube ich, schon ziemlich den Nagel auf den Kopf.
Würdest du vom Gravelbike als eierlegende Wollmilchsau sprechen?
Es wird ein bisschen so verkauft, gell? Ich habe am Anfang auch eher das Gefühl gehabt, das ist eigentlich ein Trekkingrad. Cool.
Das piepsen wir.
Also ich finde Trekking ja auch voll cool. Und ich weiß auch nicht, ob man jetzt sagen kann, Gravelbike ist das Rad für alle Bedürfnisse und immer die richtige Wahl. Weil es gibt ganz oft auch die Situation, dass man mit einem Hardtail-Mountainbike genauso gut auf einer Gravel-Strecke fahren kann oder vielleicht sogar besser aufgehoben ist.
Und da sprichst du jetzt genau was an. Jetzt sind wir, jetzt hast du mich. So, pass auf. Also, ich habe das irgendwo aufgeschnappt. Das ist jetzt nicht mein eigener Gedanke, meine ich. Und zwar ging das auch darum, dieses Thema, Mensch, wir überhitzen da eigentlich eine neue Fahrradgattung, die durchaus ihre Berechtigung hat. Ne? Hier ist ja auch, also ich sag mal so, von viele Rennradfahrerinnen und Fahrer kommen ja mit dem Gravelbike mal weg von der Straße, also sind da auch sicherer unterwegs. Jetzt wenn man es mal so betrachtet, viele Crosser waren da ja sowieso schon immer, aber haben jetzt vielleicht ein Fahrrad, mit dem sie ein bisschen länger, angenehmer fahren können. Oder wie meine Mutter sagen würde, rückenschonender. Aber das jetzt so zu überhitzen, ja, als ein Fahrrad für alle Fälle, finde ich jetzt eigentlich auch nicht richtig, oder das wird dem Fahrrad nicht gerecht, weil wie du schon sagst, so das richtige Gravelbike ist ja eigentlich so ein Hardtail. Ne, so, und ich habe jetzt gesehen im MTB-Forum und auch bei vielen Diskussionen rund um diese Orbit-Serie, dass sich dann doch bei einigen die Erkenntnis umgesetzt hat, okay, ich habe mir jetzt ein Gravelbike gekauft, weil das hat mich überzeugt, was da jetzt gesagt wurde. Ich stelle jetzt langsam fest, so richtig sicher fühle ich mich dann doch nicht auf dem Gelände, auf dem ich fahren will. Ich will da lieber ein Mountainbike haben. So, das ist also... Ich habe da so ein bisschen Sorge, dass eben das so ein bisschen auch kaputt gemacht wird dann dadurch. Also das Gravelbike an sich, dadurch, dass es so überhöht wird. Ne? So,
und ja, also es ist die Gefahr auch schon, weil es halt gerade so richtig im Trend ist. Also da ist halt immer so eine Blasenbildung auch gleichzeitig dabei. Und jedem Trend folgt ein Gegentrend. Also das sehe ich schon auch so ein bisschen sorgenvoll, weil jetzt auch eben gerade nicht, bei weitem nicht die Nachfrage gedeckt werden kann. Und ich auch das Gefühl habe, dass der Großteil der Gravelbiker eben Quereinsteiger sind, die sich noch nie mit dem Fahrrad fahren oder mit auch mit technisch hochwertigen Fahrrädern beschäftigt haben und halt zum ersten Mal richtig viel Geld für ein Fahrrad auch da lassen und dann natürlich auch ein Fahrrad nehmen, was erstens im Trend ist, aber zweitens auch einem das Gefühl gibt, dass man damit möglichst viel abdecken kann, um dann halt auch mal für sich herauszufinden, was gefällt mir denn am besten. Und dann kann man dann im nächsten Schritt sagen, ja, also ich glaube, ich bin eher so auf Trails beheimatet, da wäre jetzt vielleicht eher so das Hardtail oder vielleicht sogar ein Enduro-Rad das Richtige für mich. Oder mir macht es einfach Spaß, schnell damit zu fahren und ich bin ausdauernd und mir macht es auch auf der Straße richtig Bock. Das nächste Rad ist einfach ein Rennrad und ich muss jetzt gar nicht unbedingt auf dem Feldweg fahren. Und ich glaube, also dieser ganze Gravel-Lifestyle und dieses Gefühl, das da ja auch immer mitschwingt, das ist ja alles schön und gut, aber ich glaube, das trifft nicht immer den allergrößten Teil der Leute. Das sind alles ja immer sehr, sehr ausdifferenzierte Szenen, wobei man, glaube ich, nicht den Großteil auch außer Acht lassen sollte, der einfach der Quereinsteiger ist, der wirklich auch auf Szenen erstmal gar keinen Wert legt und nicht unbedingt im Braffa-Trikot rumfahren möchte, sondern der auch im Decathlon-Trikot total glücklich ist. Und also es ist auch noch total spannend zu beobachten, weil ich meine, das entwickelt sich ja jetzt auch gerade erst so richtig aus und auch die Gravelbikes entwickeln sich ja auch technisch total schnell und auch die Trends werden immer vielschichtiger und das ganze Spektrum an Gravelbikes reicht ja von Gravelbikes mit Federgabel und Dämpfungselementen am Heck über bocksteife Aero-Gravelbikes, die eigentlich, ja, die sich fahren wie so ein Rennrad auf Schotter mit ein bisschen dickeren Reifen.
Ja, die Vielfältigkeit der Szene ist natürlich, also finde ich klasse, aber ich glaube, sie ist auch extrem verwirrend. Ne? Gerade wie du sagst, für Leute, die sagen, okay, ich will da jetzt irgendwie einsteigen, was brauche ich? Also, oh Gott, brauche ich Carbon, brauche ich Stahl? Brauche ich, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Ne? Und so ein bisschen, ich weiß nicht, und das ist ja auch Teil dann vielleicht auch unseres Gesprächs, ich sehe auch, also sehr stark mit Gravel auch Bikepacking verbunden. Ne? Mhm. Also auch wenn das Bikepacking an sich, glaube ich, jetzt erstmal Fahrradtyp unabhängig ist, wird das da natürlich sehr stark mit transportiert. Aber ich sehe auf der anderen Seite nicht, dass die Gravel-Bikes von der Schaltung oft dafür auch ausgestattet sind. Also ein konkretes Beispiel ist, ich hatte jetzt das Rose Backroad da, die Carbon-Variante im Test und alles super mit dieser elektronischen Schaltung. Aber du hast da eine gewisse Begrenzung drin. Also die Untersetzung ist dann mit 40 auf 44 ist jetzt auch nicht so riesig. Ja. Und sobald du dir halt Gepäck dran schneidest.
Einmal 12, oder?
Ja, ist die einmal 12.
Ein Kind nach vorne.
Genau. Ja. Und wenn du dann, also ich habe mir überlegt, gut, ich bin jetzt relativ gut im Training so, ne, und ich fahre dann natürlich auch nochmal andere Berge mit Gepäck auch hoch, aber für jemanden, der einsteigt und sagt, super, ich habe jetzt ein Gravelbike, mit dem ich raus kann und ich hole mir auch jetzt Taschen und ich mache das Bikepacking, dann stehe ich doch dann irgendwann da und habe ein Aha-Erlebnis auf dem Orbit bei 4000 Höhenmeter oder so. Also weiß ich nicht so genau, ob das so schlau ist.
Ja, also ich glaube, das Bikepacking-Thema ist auch noch so ein Riesentrend-Thema, was auch wieder eine ganz andere Art von Leute vielleicht jetzt anspricht, die vor 10 Jahren vielleicht auf einen Backpacking-Trip durch Asien gefahren wären, was jetzt aber einfach nicht mehr so Instagrammable ist, weil du halt einfach cooler ankommst, wenn du mit dem Fahrrad vollbepackt halt durch Deutschland oder sonst irgendwie große Touren fährst, was ja auch mega geil ist. Also einfach auch von der was du halt einfach für ein Abenteuer erleben kannst, auch in deinem Radius, ohne jetzt groß in den Flieger steigen zu müssen. Das ist ja ist gigantisch und auch total schön, finde ich, dass da viele Leute einfach jetzt auch dadurch, durch das Fahrradfahren, zu Bikepacken kommen und da halt dann auch erkennen, sie genießen es auch mal draußen zu schlafen oder einfach weite Strecken zu fahren. Das ist ja auch total cool. Ich weiß halt nicht, ob jedes Gravelbike wirklich Bikepacking affin oder Bikepacking geeignet sein muss. Weil ganz viele Gravelbikes werden vielleicht auch nur zum Pendeln oder zum Einkauf in der Stadt genutzt. Also beim Backroad zum Beispiel. In München, da sieht man vor allem 3 Räder. Das ist das Cube New Road, das große Backroad und das Canyon Grail. Und die sind eigentlich im Stadtgebrauch eigentlich unterwegs. Also die werden einfach so als Alltagsräder genutzt. Und das wäre dann fast schon zu viel, wenn man da so eine Bikepacking, wenn man so Bikepacking-Features da noch in einem Rad mit dran verbaust, dann wird es ja auch nochmal teurer und dann brauchst du es vielleicht gar nicht.
Ja, die haben ja oft auch nicht die Systemgewicht Freigaben, ne? Also so 110 Kilo oder 120 Kilo ist halt gut, wenn du jetzt in ein Floh oder eine Flöhin bist, ja, dann ist das okay, dann hast du noch genug Luft nach oben, dir da was dran zu basteln, aber bei mir wird es schon schnell eng. Sagen wir mal so, 84, wenn alles gut geht.
So, und, naja, aber es ist jetzt auch nicht extrem. Also ich sehe mir schreiben echt viele Leute, die abnehmen wollen, was sie sich für ein Rad kaufen können. Und dann wird es halt wirklich schwierig, weil die, also vor allem die günstigen, weil halt das Systemgewicht ja meistens durch die Laufräder begrenzt wird. Und Laufräder, die was aushalten, sind halt richtig schnell mal richtig teuer. Und zum Einstieg brauchst du jetzt nicht unbedingt die allerteuersten Laufräder, meiner Meinung
nach. Aber das ist, ich glaube, das ist noch so ein Ding. Ich glaube, diese Gravel-Bikes sind halt auch konzipiert eher für so eine Sachen wie das sportliche Fahren im Wald und auf Asphalt, ja, so. Und weniger jetzt schon so weit gedacht, okay, da kommt jetzt dieses Bikepacking-Element mit rein, was ein gewisse Gewichtstoleranz braucht. So, also ich kann es nicht erkennen, ich kann es auch von den Schaltungen nicht erkennen. Also es gibt Hersteller, ne, jetzt nochmal bei Rose beispielsweise, dass die eben sagen, okay, wir bieten dieses Fahrrad auch mit Schaltungskombinationen an, die das eben auch erlauben, mit Gepäck im Gelände jetzt nicht gleich zu sterben. Ja, vielfach ist das, glaube ich, nicht so richtig vorgesehen. So, deswegen, ich gucke gerade bei dir auf deinem YouTube-Kanal. Wie machst du das mit den Testen jetzt? Und da können wir auch gleich mal in dieses Thema einsteigen. Also wie testest du, wie wählst du das aus? Welche Elemente hast du? Worauf legst du da so Wert? Wie kommst du dann zu einer Meinung? Also Hintergrund ist, ich habe einmal ein Feedback bekommen, weil ich halt manchmal bei einem Test geschrieben habe, ja, also aus meiner Sicht fährt sich das jetzt, weiß ich, vom Gefühl her sehr, sehr ruckig, ja, oder agil, ja, so, das sind ja immer so Begrifflichkeiten, ja, okay, da hast du eine andere Vorstellung von als ich, so, ne, und dann wurde gesagt, ja, hör, also kannst du vielleicht weniger Gefühl und mehr Ingenieur dort sein, so, kann ich nicht, bin kein Ingenieur, aber wie machst du das, also wie gehst du an so einen Test ran?
Ja, also es sind viele, viele Aspekte, die jetzt auch, die ich jetzt losfeuern möchte. Wie fange ich an? Also wenn ich zum Beispiel ein Rad bekomme, also wie wähle ich die Räder überhaupt aus? Also mittlerweile hatte ich ja relativ viele Räder auch schon. Ich glaube, es waren letztes Jahr 24 und dieses Jahr hatte ich auch schon, also es müssten schon weit über 10 jetzt gewesen sein. Okay. Allein 5 habe ich gerade da. Also ich weiß es nicht genau. Und die Räder, die wähle ich da aus. Also ich versuche natürlich die Gravel-Bikes, die gerade gefragt sind, auch zu bekommen. Und dann lehne ich alles ab, was elektrifiziert ist gerade, außer es sind besonders interessante Räder. Und ich lehne alles ab, was nicht direkt mit dem Gravelfahren zu tun hat, weil das eben jetzt zur Ausrichtung von dem Kanal einfach nicht nicht passt momentan. Aber das lasse ich mir ruhig offen. Also es kann in einem halben Jahr vielleicht schon mal wieder mehr sein. Mountainbike zum Beispiel oder auch vielleicht Lastenrad. Also was mich halt interessiert. Aber jetzt momentan halt vor allem Gravelbikes, ein bisschen Rennrad sogar. Und dann gehe ich halt mit dem Rad erstmal fahren. Also ich versuche so wenig wie möglich drüber zu lesen oder auch andere Videos drüber zu sehen, sondern fahre erstmal damit ohne Kamera. Und dann kriegst du ja recht schnell so ein Gefühl dafür, ob es dir selber taugt. Mhm. Ist das jetzt zum Beispiel, fühlst du dich wohl drauf? Ist das irgendwie schwammig? Ist da irgendwie fühlt sich der Griff komisch an und sowas? Mhm. Und das muss man dann erstmal verorten. Also schwammig fahren könnte zum Beispiel darin liegen, dass man zu wenig Druck einfach in den Reifen drin hat. Oder dass vielleicht auch irgendwas nicht fest ist da vorne. Also das passiert ja auch, dass dann der Steuersitz nicht fest ist. Mhm. Oder dass man vielleicht auch von dem Eindruck, von der Schaltung komplett abgelenkt ist. Und dann fühle ich nach dem Fahren erstmal so ein bisschen nochmal in mich rein und schaue, ja, also hätte ich jetzt Bock, gleich wieder loszulegen, oder sage ich, jetzt bin ich froh, dass die Fahrt vorbei ist. und das lasse ich erstmal so sacken, weil für ganz viele Formulierungen muss ich ein bisschen drüber schlafen, und dann fällt mir dann halt einfach so spontan irgendwie beim Aufstehen oder irgendwie beim Zähneputzen so eine Formulierung ein, wie ich halt irgendwas sagen möchte. Und dann fange ich aber an zu recherchieren. Also wenn ich so einen Gravel-Bike-Test mache, dann schreibe ich auch 2 Tage lang an dem Text dafür. Mhm. Das geht dann richtig strukturiert. Und da geht es mir dann darum, dass ich nicht nur die Technik von dem Rad beleuchte, sondern halt irgendwie so einen Blickwinkel finde, was ist interessant und anders an dem Rad. Mhm. Damit auch nicht jedes Video gleich ist, weil nicht jedes Video soll von Leuten geschaut werden, die jetzt wirklich gerade ein Rad kaufen, sondern das soll so ein bisschen einfach auch informativ sein für Leute, die schon Rad haben, die sich halt für besondere Räder interessieren. Und von jedem Rad kann man ein bisschen was lernen. Und dann gucke ich, was hat mir gut gefallen, was hat mir nicht so gut gefallen, und leite dann daraus ab, was könnte so der technische Hintergrund denn davon sein. Also dieses Gefühl ist natürlich essentiell, und das kann man ja nicht weg rationalisieren. Aber man muss halt immer gucken, wenn ich jetzt mich zum Beispiel nicht auf dem Rad wohlfühle, dann kann es sein, dass die Sattelstütze zu hart ist. Und das ist dann vollkommen okay bei einem Rad für 2.000 Euro. Bei einem Rad für 8.000 Euro ist das halt eine Katastrophe. Da würde ich mir wirklich verarscht vorkommen. Und das muss man dann irgendwie auch im Video so rüberbringen. Aber alles in so einer Sprache, die leicht verständlich ist, also die schon noch, also den technischen Aspekt trifft, aber die von jemandem verstanden werden kann, der sich nicht jeden Monat die Tour durchliest oder jede Rennradzeitung
abonniert. Also nicht zu nerdig, ja.
Genau, ja. Und das ist so ein bisschen der Ritt auf Messerschneide, dass man halt von der Sprache her sehr einfach formuliert, aber trotzdem tiefgründig genug, dass es ja der Technikfreak, der sich halt auch wirklich für den Lenkwinkel zum Beispiel interessiert und der weiß, wie sich 73,5 Grad im Vergleich zu 71 Grad anfühlen, dass man den auch nicht verschreckt.
Anders halt, ne? Aber würdest du sagen, dass jedes Rad doch irgendwie schon seinen eigenen Charakter hat? Also es ist ja eine ganze Masse, was du da testest. Kannst du, also wenn du jetzt vergleichst, ne, weiß ich nicht, du hast vor einem Jahr hattest du das Cube New Road einfach jetzt, ne? So als
das hatte ich noch nie.
Oder noch nie. Also das hattest du noch nie vor einem Jahr. Und jetzt hast du das. Nee. Erinnerst du dich? Also schaffst du es, dich dazu erinnern, wie sich was gefahren ist, um das zu vergleichen? Und hat jedes seinen eigenen Charakter, oder gibt es dann doch schon sehr hohe Ähnlichkeiten? Also gerade so bei den deutschen Herstellern.
Ja, es ist unterschiedlich. Also es gibt Räder, die sind einfach richtig langweilig. Mhm. Und die vergesse ich natürlich dann auch. Also was heißt natürlich, aber die vergesse ich dann halt ein bisschen. Und dann gibt es Räder, die sind halt, die machen mir zum Beispiel dann auch total Spaß. Oder die finde ich total interessant. Und das sind meistens auch nicht die ultra teuren Räder, weil von denen wird halt auch erwartet, dass sie sehr gut sind. Also wenn ich jetzt auf einem 8.000-Euro-Rad sitze, dann fühle ich, also dann passt das auch alles. Das ist cool und macht auch Spaß und ist schnell und ist nicht so anstrengend. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Rad für 2.000 Euro teste mit einem Alu-Rahmen, da unterscheiden sich die Räder schon echt enorm. Weil da geht es dann auch darum, wie ist die Geometrie, aber auch wie ist die Komponentenauswahl, passt das überhaupt zusammen? Hat sich der Hersteller vielleicht auch einfach Gedanken gemacht, dass die Schaltung zum zum Einsatzzweck passt, oder ist der Reifen da halt einfach nur drauf genommen, weil sie gerade lieferbar ist?
Das ist oft mein Eindruck.
Ist deswegen 45 mm breit und eigentlich hätte dann 35 mm breiter besser gepasst. Und wenn das alles stimmig ist, dann kann so ein 2.000-Euro-Rad wahnsinnig viel Spaß machen. Und wenn da irgendwie ein krasser Schnitzer drin ist, dann kann dieser eine Schnitzer dazu führen, dass dieser Gesamteindruck von dem Rad ganz schön getrübt wird. Und da müsste man dann, wenn man das Rad kauft, dann irgendwelche Komponenten austauschen. Also auch zum Beispiel Vorbaulängen ist auch so ein Thema. Also wenn der Hersteller einfach einen extrem langen Vorbau draufbaut, weil er halt jetzt gerade da ist, dann zerschießt es ja manchmal einfach die Geo, die ja eigentlich für einen kürzeren Vorbau dann konstruiert worden ist. Und das merkt man dann schon. Und sowas erinnere ich mich dann schon. Aber wenn ich, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt dran denke, von dem Jahr habe ich ich wüsste jetzt gar nicht, was ich von, also irgendein Beispiel jetzt.
Also ich fand übrigens gut dein Classified-Test übrigens.
Oh ja,
das fand ich super, weil da war ich auf der Suche nach jemandem, wo ich sag, okay, dem nehme ich das ab, ja, wenn er über diese Schaltung. Naja, es ist ja, ne, du hast ja, so suchst du ja auch.
Eine Woche lang habe ich an dem Text geschrieben für das Classified-Video, weil es so komplex ist und auch, also ich hatte zwei Meetings auch mit denen, und dann haben mir die Ingenieure das auch erklärt. Aber es ist also dann irgendwie, wenn man es verstanden hat, relativ klar, aber bis man es verstanden hat, dauert es ein bisschen. Und dann muss man halt auch die Sprache finden, wie es geht. Und das war echt eine Herausforderung, wo ich auch zwischendrin gedacht habe, oh je, hoffentlich baue ich da keinen krassen Schnitzer ein. Weil das ist das Fiese am Video, wenn du da irgendwie was verkackst, dann
dann hast du Kommentare. Aber siehst doch mal so, Engagement ist doch Gold.
Ja. Positives habe ich lieber. Aber da habe ich auch voll viel dazugelernt, weil halt einfach die Leute, die sich wirklich damit auskennen und die es vielleicht auch gekauft haben oder die es auch verkaufen, also Firmen, die geben dann natürlich dann das Feedback und sagen, nee, das ist nicht richtig erklärt, das muss eigentlich so heißen, oder du hast da Stack-to-Reach-Wert genommen, der eigentlich in einer anderen Größe verwendet wird, und der sagt nichts aus, weil der Vorbau da länger, und da lernst du halt so viel dazu, und da waren schon echt viele, viele Sets in den letzten 2 Jahren, und am Anfang war natürlich auch viel Faken, und mittlerweile kommt da halt durch die Erfahrung so ein bisschen Ahnung auch dazu.
Ja, aber ich glaube, das ist, das macht's ja dann am Ende aber auch aus. Ne? Du hast ja jetzt so viel Erfahrung ja tatsächlich gesammelt, ne, durch diese ganzen Fahrräder, und kannst da ja, glaube ich, auch sehr gut also nicht nur sagen, einen Überblick, ja, so, also ich sehe jetzt ja immer wieder mal in Fachmedien so kurze Einwertungen von Fahrrädern, ne, wo ich mir sage, das ist ja, also das hilft ja jetzt eigentlich niemandem wirklich weiter gerade. Weil das so eine allgemeine Beschreibung ist. So, und also so bin ich auch auf dein Classified-Video gekommen, ne? Weil wenn ich jetzt einfach nur lese, ja, und die kombinieren das jetzt und in der Narbe und so, okay, und jetzt, also jetzt, wie fährt sich's denn? Also was passiert denn da? Und wie arbeitet denn das jetzt mit der Schaltung noch zusammen? Und was kann ich erwarten und was kann ich nicht erwarten? Also das ist ja elementar, bevor man so eine Investition beispielsweise tätigt oder sich so ein Fahrrad holt. Ne? Also ich glaube, da wird viel...
Ja, wenn es so teuer ist, wenn man auch nicht immer die Möglichkeit hat, das zu testen, bevor man sich es halt aus dem Internet bestellt. Und auch bei jungen Firmen, wo man halt auch wirklich nicht weiß, gibt es Classified in 2 Jahren noch. Momentan schaut es sehr gut aus, weil die halt super gut produzieren können.
Ja.
Aber also wenn du die Fachmedien anschaust, ich habe das sehr bei Verzur von der anderen Seite halt auch immer beobachten können, und das war dann natürlich immer, also es war schon immer ernüchternd, wenn du halt dann, du hast den Rad geschickt, hast den ein bisschen Geld überwiesen, und dann ist natürlich cool gewesen, dass die das gut fanden.
Ja.
Aber du kannst halt da auch nicht tracken.
Druckkostenzuschuss heißt das in meinem Job.
Ja. Yeah. Ah, ja, ja. Ja. Also bei uns hieß halt dann immer, dass man schon mindestens eine Anzeige schalten muss, damit man halt Testsieger wird.
Ja. Aber das ist halt
ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil Es gibt ja keine schlechten Räder per se. Also jedes Rad ist ja für irgendjemanden gut. Und das rauszufinden, ist eigentlich der Job von dem Journalisten oder von dem Typen, der das Rad testet. Weil, also jedes Rad ist irgendwie, kann irgendwas besser als ein anderes, aber es ist wie bei dem Zauberstab-Dude, der den richtigen Zauberstab bei Harry Potter irgendwie aus diesen ganzen Kästen rausfindet für jeden Menschen. Und für jeden Menschen gibt es das richtige Rad. Und andersrum, also jedes Rad trifft irgendwie den richtigen,
ja, vor allen Dingen,
wenn man sich ein bisschen die Mühe macht.
Ja, vor allen Dingen, es sind ja, also in den Redaktionen sitzen ja echt Leute mit Herzblut, ja, und auch richtig gute Leute, so. Und ich, für mich wäre es schmerzhaft, wenn ich dann mich so beschränken muss bei einem doch vielleicht so komplexen Thema wie dem Fahrrad, ne? Ja. Also wenn ich dann irgendwas, wo ich halt gucke, was schreibt denn der Hersteller, alles klar, ein agiles Monsterbike für bla, weißt du so, und dann formuliere ich das halt noch ein bisschen anders um. Das würde mir aber in der Seele wehtun, aber gut. Ja.
Das sind ja auch oft immer die gleichen Formulierungen, die dann so schwammig sind, dass da jeder reininterpretieren kann, was er möchte, und man tritt dem Hersteller damit nicht auf die Füße und dem Redakteur auch nicht, der das auch abnicken muss, und der Sales-Abteilung auch nicht, die danach noch irgendwie die Rechnung stellen müssen.
Ja, oh
und
Gott.
Eigentlich geht es nur darum, die Zeichenzahl.
aber dann wiederum, ne, wenn ich auf der anderen Seite dann sehe, okay, es gibt halt doch viele Menschen, die natürlich, vielleicht ist es auch in Deutschland vor allen Dingen so, die natürlich sagen, alles klar, ich habe davon gehört, ich hole mir jetzt mal so eine Fahrradzeitschrift, ja, so, weiß ich, Trekkingräder, Reiseräder, keine Ahnung. Und das sind doch die Leute, die davon Ahnung haben. Jetzt lese ich mir erstmal durch, was sagen die dazu? Und danach treffe ich ja auch Kaufentscheidungen. So, und das ist, da das liegt aus meiner Sicht so ein bisschen die Krux. Und dann stehen sie auf einmal da, haben sich ein tolles Gravelbike gekauft und fallen halt bei der ersten Wurzel vom Rad, was völlig in Ordnung ist, ja, weil ich glaube, dass das sowas entwickelt sich ja auch, aber dann doch vielleicht enttäuscht sind, ne, von dem Rad und was es kann, was es nicht kann. Oder dass sie dann entdecken, oh, aber fürs Gelände brauche ich ja doch noch einen zweiten Laufradsatz.
Aber würdest du so eine Kaufentscheidung, wenn du mehr als 2000 Euro für irgendwas ausgibst, einfach aus dem Impuls heraus, dass du in der Zeitung was gelesen hast, kaufen?
Nee. Aber ich meine auch weniger, dass sie jetzt nur eine Zeitung konsultieren, ja. So, also ich glaube schon, dass sie dann natürlich weiter recherchieren. Und ich glaube, also die früher, ich habe in der Consumer Electronics viel gearbeitet, und da hieß immer so, Deutschland ist das Land in der Welt, wo die Leute auf Testberichte abgehen. Also du musst einen Testbericht, also, und das muss auch in irgendwelchen Stiftung Warentest drin sein oder weiß ich was. Das ist ganz wichtig. Deswegen hast du ja auch dann die ganze Medienlandschaft, die in dem Fall jetzt halt eben Consumer Electronics testet, ja, hast du dann natürlich mit Testgeräten versorgt, und dann haben die geschrieben, ja, weiß ich, das Smartphone super oder der Fernseher große Klasse und so. Also auch ohne diese Druckkostenzuschüsse oder weiß ich, Aufwandsentschädigung für irgendwas, ja, so. Also das ging dann schon. Aber für uns war immer klar, du wirst ein Produkt nur dann los, wenn es eben auch ein Rekord hat an Testberichten. So, und dann fing das natürlich an mit den Blogs und dann auch mit diesen YouTubern und so, ne? Die dann die das dann nochmal anders gemacht haben und dann halt, weiß ich, dein Smartphone in so einen Mixer gesteckt haben, gesagt haben, ja, nee, taugt nichts, weil geht kaputt. Und du sagst, ja, aber es ist ja nicht gebaut, um einen Mixer zu machen. Ich würde es halt, ja, also gut, ich glaube, ich bin da jetzt so der falsche Ansprechpartner für, wie treffe ich Kaufentscheidungen, weil ich gucke natürlich, ne, ich gucke, was fährt jetzt so die Gruppe an Menschen, an denen ich mich orientiere, von denen ich jetzt zum Beispiel ausgehe, die wissen, worüber sie reden. Na, also jetzt bist du in dem Fall mein Ansprechpartner fürs Thema Classified. Da würde ich sagen, okay, ich gucke mir das an. Und wenn Felix sagt, das ist etwas, was ihr euch mal anschauen solltet oder was ich gut finde, dann ist das für mich schon ein Teil, ein erheblicher Teil einer Kaufentscheidung. So, das muss ich schon sagen. Bei den Zeitschriften, aber ich komme jetzt auch aus diesem, auch wie du ähnlich, also ich bin jetzt nicht Journalist, sondern ich bin eben auf der dunklen Seite der Macht, dieses ganze PR- und Marketing-Thema, da weiß ich natürlich auch, wie so Sachen entstehen, und bin dann auch eher zurück, also da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben, weil ich mir sage, okay, die Kollegen sind einfach gezwungen, kürzer zu arbeiten, die können sich gar nicht so sehr ausbreiten, wie sie es vielleicht möchten. Ne? So, und das würde ich eher als Orientierung und Übersicht nehmen, so zu gucken, okay, was passiert denn eigentlich gerade so? Was ist denn so angesagt? Was sind denn so die Themen? Was gibt es denn so für Fahrräder, auf die man mal so gucken kann? So. Ja. Ich wäre ohne dich, wäre ich auch Urban beispielsweise nie gekommen. Ja, so.
Ah, okay, ja. Ja, aber das ist interessant, weil also manchmal glaube ich, ist es auch andersrum, dass sich Leute halt für ein Produkt interessieren und dann halt auf den Kanal kommen und sich dann aber für ein anderes Rad entscheiden. Mhm. Aber auch ich verdiene ja mein Geld mit diesen Tests. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt heilig bin und dass das rein subjektiv ist, was ich da mache, sondern ich gucke halt schon auch, wie kann ich dieses Fahrrad auch an den Mann bringen. Das ist ja auch ein ganz klare Aufgabe, die auch die Hersteller an mich stellen. Also das ist mir schon bewusst. Aber es ist halt immer dieser Balanceakt, dass du es schaffst, deine Community, die halt jetzt bei mir auch echt, also die Leute vertrauen mir wirklich und das will ich nicht aufs Spiel setzen. Deswegen versuche ich halt auch im Vorfeld jetzt nicht den größten Scheiß an die Leute zu bringen. Also zum Beispiel, ich kriege am Tag so ungefähr 2 bis 3 Anfragen von irgendwelchen chinesischen E-Bike-Konzepten, die wirklich viel Geld einfach für Videos zahlen wollen. Mhm. Und die lehne ich alle ab, weil ich das Gefühl hätte, das wäre jetzt nicht fair, oder das würde die Arbeit der letzten Jahre einfach kaputt machen, wenn ich das jetzt so monetarisiere. Und dann nehme ich mir lieber die Zeit und verdiene es vielleicht nicht mehr ganz so viel, wie wenn ich jetzt nur chinesische Testräder hätte.
Na, ich sehe das, sehe das ähnlich. Also ich glaube, die Aufgabe, die du ja da auch mit übernimmst, ist ja schon zu schauen, klar, du hast ein Qualitätslevel, ne, wo du sagst, okay, also es gibt gewisse Anforderungen, die ich erstmal an euch stelle, bevor ich überhaupt entscheide, ob ich mich jetzt für ein Fahrrad interessiere. Ne? So, oder es ist teilweise auch andersrum, dass du sagst, ey, ich habe von dem Fahrrad gehört, das würde ich mir gerne mal näher angucken. Da reden wir aber schon über eine Qualitätsstufe, wo man sagt, okay, also da kommt jetzt nicht Mist, ne? Sondern es geht jetzt eher darum, wie du das so schön gesagt hast, es gibt eigentlich für jeden das Fahrrad, also das richtige Fahrrad, wie so ein Zauberstab. Die Frage ist halt, wie teuer ist der Weg dahin, sozusagen? Und du kannst, und du bist eine Hilfe dabei, indem du ja sagst, okay, ich nehme mir das mal an, ich nehme das an, was jetzt der Hersteller mir dazu erzählt, das ist natürlich jetzt das, also kein anderes Fahrrad kann das, ja, so völlig in Ordnung, aber jetzt du bist die Clearing-Stelle. Du fängst jetzt an und sagst, okay, habe ich mir angeguckt und du machst jetzt die Empfehlung, für wen würde sich das eignen. So, und das ist ja glaube ich, etwas, das ist das, was Vertrauen erzeugt, aus meiner Sicht. Weil du ja sagst, ich habe so viel Erfahrung jetzt mit den ganzen Rädern und ich würde sagen, das eignet sich für den und den.
Ja was auch noch dazu kommt, und das ist jetzt auch so in den letzten Monaten aufgekommen, wenn ich mit den Marketing-Leuten hinter den Firmen spreche, und da sind es halt auch dann komplexe Sachen, wie zum Beispiel Laufräder, sind unfassbar vielseitig und schwierig zu erklären, weil die halt alle sehr, sehr ähnlich ausschauen. Mhm. Und dieses Thema mache ich halt jetzt auf und ich plane dieses Thema auch schon seit 3 Monaten. Und jetzt bin ich mit einem Laufradhersteller sehr lange schon im Gespräch und wir gucken, wie formulieren wir das denn für meine Zielgruppe auch. Weil wenn ich da jetzt gleich mit Hookless und Maulweite und sowas einsteig, dann verschrecke ich eigentlich die Leute. Und das ist ja auch, dann wäre total schade, weil es ja auch darum geht, was für einen Mehrwert schaffe ich durch einen zweiten Laufradsatz beispielsweise. Und da ging es dann darum, dass wir halt gesagt haben, wir übersetzen jetzt euren Marketingkatalog, der halt mit so Keywords wie Hookless und Maulweite und sowas gespickt war, den übersetzen wir jetzt ins Nicht-Technische, ins Leichtverständliche, aber immer noch so, dass es richtig ist.
Wir haben das früher.
Das ist so ein bisschen,
Wir haben das früher Schweinebauchanzeigen genannt. Und zwar, weil wenn du jetzt das Thema Laufräder nimmst oder teilweise auch das Thema Gravelbikes, bleiben wir mal da, ne? Ich vergleiche das gerne ab und zu mit den LCD-TVs, als die dann so richtig hochkamen. Da bist du in den Mediamarkt gegangen und hast eigentlich, es gibt auch andere Märkte, bla bla bla, dann hast du gesehen, eine Front von mehreren 100 Modellen, die eigentlich alle gleich aussehen. Also alle sind eine eckige schwarze Fläche. So. Und dann stehen ja ganz viele Sachen dran. Also jetzt in unserem Fall Hookless, Maulweite, Felgenhöhe, weiß ich was. Ne? So. Und damit kann dann aber jemand, der einfach nur sagt, ich möchte einfach nur einen Fernseher haben, mit der auch, wo ich halt auch Netflix zum Beispiel drauf gucken kann und der ein schönes Bild macht. So. Der kann ja nicht damit anfangen. So. Und die Werbung war dann oft ja immer so, genau wie du es jetzt beschreibst. Ey, hier, und wir haben hier eine 30er Maulweite und eine 40er Felgenhöhe und wir haben hier Straight Pull Speichen, weißt du so, und da steigst du ja aus, weil du sagst, ich möchte einfach nur einen Laufradsatz haben, mit dem ich einen richtig tollen Sommer erleben kann. So, und das haben wir immer Schweinebauchanzeigen genannt, weil in den Mediamarkt Saturn Magazin war das auch immer so, ne? Da 300, 150 Hertz, 3, 4K, so, und dann sagst du, okay, was, und jetzt? So, und das zu übersetzen, das ist, glaube ich, tatsächlich jetzt so der, also da haben wir damals eine Kampagne gemacht, so, und gesagt, okay, was heißt denn das jetzt? Also,
können wir irgendwo so einen Geilheitsfaktor machen? Diese ganzen Abkürzungen wie Ultra HD und,
ja, genau. HD Ready, da bin ich groß geworden. HD Ready,
ja.
Ne? Ja. Woran erkennst du, dass das HD ready ist? Und dann wird es schon wieder schwierig. Ja, aber eine Auflösung von 1900 Mal. So, dann so, okay, ich brauche einfach nur einen Fernseher. So, also. Aber ähnlich ist es wahrscheinlich jetzt für viele Leute, die sagen, ich möchte einfach nur Fahrrad fahren. Ja, ich möchte mich nicht weiter damit beschäftigen, sondern ist auch völlig in Ordnung, wenn man jetzt sagt.
Also es ist auch wirklich nicht von jedem, also es ist auch wirklich nicht wichtig, dass du so einen Ingenieurslehrgang quasi machst, wenn du dir ein Rad kaufst. Also es ist nur manchmal schade, wenn man halt das falsche Fahrrad kauft. Und das, also wir haben zum Beispiel, als ich das Gravelbike von meiner Freundin, das haben wir im Radladen gekauft. Und ich hatte da noch keine Ahnung von, das war bevor ich mit dem Gravelfahren angefangen habe. Und ich hatte auch keine Ahnung von Fahrrädern eigentlich. Und dann hat der Verkäufer hat zu uns gesagt, ja, das ist ein gutes Gravelbike, gerade für Frauen, weil es ist aus Alu und Alu ist eigentlich der Werkstoff für Frauen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, naja, gut, dann nehmen wir das. Und im Endeffekt hat er eine total beschissene Schaltung gehabt und alles war furchtbar eingestellt, der Frau war zu lang und wir haben da erstmal zum...
Ich habe einen Folgentitel. Ein
später zum Bikefitter.
Alu ist das Material für Frauen. Das ist doch mega. Ja, aber dann heulen, wenn keiner mehr in den Laden kommt. Also, na gut. Ja, das ist jetzt auch populistisch, aber den gönne ich mir mal. Also das ist ja total abgefahren. Vor allen Dingen, weil man ja auch sehr viele Unterschiede schon im Werkstoff dann selber hat, ne? Wie bei Stahl oder Alu. Also da ist ja auch nicht eins das Gleiche. Also. Ja, was würdest du denn jetzt sagen? Weil du sagst ja auch, Mensch, man kann sich ja auch schnell verkaufen. So, und wenn man sagen, die Mission ist eigentlich, die Leute dazu zu bringen, ich übertreibe jetzt mal, oder ich formuliere mal ein Ziel für dich, Felix, ne? Deine Mission ist es, dass es keine Fehlkäufer mehr gibt. Nach deinem Kanal steht die Entscheidung fest. Was wären so deine Tipps für jemanden, der sagt, ich will ja jetzt einsteigen, das große Gravel Game, ich habe mir schon bei Decathlon und Rafa alles gekauft. Ich stehe hier mit Klickpedalen am Start. Helm ist aufgesetzt. Was brauche ich, also wie kann ich vermeiden, dass ich einen Fehlkauf mache?
Ja, also sind wir schon so weit, dass er für sich oder die Fahrerin für sich geklärt hat, was sie denn mit dem Fahrrad machen möchte?
Ja, natürlich.
Deswegen auch das RAF-Adress schon.
Das ist alles schon klar. Die Orbits stehen schon auf der Strecke. Das meine ich gar nicht jetzt lustig, sondern ich glaube, dass die Orbits sind zum Beispiel ein sehr gutes Angebot, ne? So, oder diese Graves, die es jetzt viele gibt, um zu sagen, komm, ich habe Spaß abseits der Straße, ich guck mal, wie weit ich gehen kann, was mir liegt, ja, so, aber dafür brauche ich jetzt ein Fahrrad, so.
Ja. Also, es ist natürlich essentiell, dass man sich vorher wirklich bewusst ist, was will man mit dem Rad machen. Und wenn man sich das nicht bewusst ist, dann ist das auch okay, aber dann muss man es auch wissen, weil dann kauft man sich eher so ein Allround-Bike, mit dem man das rausfinden kann, beziehungsweise mit dem man am meisten abdecken kann. Aber wenn man schon so spezialisiert ist und weiß, man fährt jetzt eher Langstrecke beispielsweise oder man fährt nur zum Pendeln irgendwie 10 Kilometer in die Arbeit und muss jetzt da keine 8.000 Euro oder 4.000 Euro hinblättern, sondern da tut's vielleicht auch das 1.500 Euro Rad, das jetzt nicht allzu schwer ist, dann dann hilft es einem, also dieses Eingrenzen von den Spektren, die wir ja vorher schon auch diskutiert haben, also Speed Gravel, Trail Gravel und so weiter, das muss klar sein, weil sonst, das ist der sicherste Weg in den Fehlkauf. Und dann ist noch wichtig, dass du die richtige Größe kaufst. Ist ja auch ein ganz, ganz großes Problem gerade mit der Lieferfähigkeit, dass man dann halt sagt, naja, dann nehme ich halt zwei Rahmengrößen kleiner, dafür kommst du 2 Wochen früher. Und dann steht halt das Ding da und dann hast du es im besten Fall noch irgendwie bei einem Versender gekauft, was jetzt an sich kein Problem ist, aber dann musst du es halt wieder in den Karton reinwursteln und wieder zurückbringen und das kostet dich auch extrem viel Zeit und Nerven. Deswegen, also ganz wichtig, einfach sich, wenn man das aus dem Internet kauft, gut ausmessen und dann halt auch mit den Werten, die man ausgemessen hat, also mit Schrittlänge vor allem und so weiter, dass man da mit den Größenrechnern bei jedem Hersteller dann auch auf der Webseite die richtige Größe findet. Und vielleicht gehört auch noch dazu, dass man sich vorher, wenn man so das Budget eingrenzt, dass man sich vielleicht davor noch überlegt, welcher Werkstoff soll es denn sein? Und vielleicht, wenn man, ja, also das Gängigste ist natürlich Carbon oder Alu. Und das entscheidet natürlich dann auch extrem, welche Preiskategorien man damit dann auch realisieren kann. Aber ich finde nicht, dass jedes Rad zwangsläufig ein Carbonrad sein soll oder muss, dass das teuer ist oder lange im Einsatz sein soll. Also da könnte man dann vielleicht auch sagen, wenn du jemand bist, der jetzt vielleicht ausgewachsen ist und fest im Leben steht und einfach jetzt Geld ausgeben kann, aus welchen Gründen auch immer, dann tut's vielleicht auch ein Stahlrad, wenn du dir sicher bist, dass du mit dem Rad auch genau diese Kategorie jetzt 5 oder 8 oder 10 Jahre fahren kannst. Und wenn du dir eben noch nicht so sicher bist, dann greif doch lieber einfach zu einem Alurad und finde halt erstmal heraus, gib dir auch selbst die Zeit, rauszufinden, was dir taugt. Und dann kannst du dich immer noch spezialisieren. Weil diese Allround-Gravel-Bikes, also wie auch das Rose Backroad, das sind wirklich tolle Räder, mit denen man so in alle Spektren mal reinschnuppern kann und dann halt auch merkt, was taugt einem. Also ist da der Wurzeltrail genau das Richtige oder macht es mir einfach Spaß, einen Pass hochzufahren? Und das sind ja zwei ganz, ganz unterschiedliche Arten von Fahrern. Also es gibt ja weniger, denen beides richtig Bock macht. Also mir macht das Passfahren zum Beispiel noch nicht so Spaß. Aber ich habe durch Gravelfahren entdeckt, dass ich meine Fitness krass verbessern kann, wenn ich lange Zeit in der gleichen Geschwindigkeit fahre. Und jetzt probiere ich es mit dem Rennrad auch und werde dadurch auch ein ganz anderer Gravelbiker, plane meine Routen auch anders. Wäre nie zum Rennrad gekommen, wenn ich nicht übers Gravelbike gekommen wäre. Und dieses Ausprobieren ist, glaube ich, das ist was man auch, also diese Zeit darf man sich, glaube ich, geben, dass man halt nicht sagt, das Rad muss jetzt perfekt passen, sondern ich probiere einfach mal ein bisschen was aus.
Also ich würde tatsächlich so weit gehen, dass das Gravelbike vielleicht dann sogar das beste Einstiegsrad ist, wenn man sagt, ich begebe mich jetzt, also ich weiß noch nicht, wo ich rauskomme. Ne? Es kann ja sein, dass man beim Mountainbike dann rauskommt oder beim Rennrad dann doch wieder. So. Und ich glaube, dass da vielleicht das Gravelbike tatsächlich das perfekte Einstiegsrad ist, um mal zu schauen.
Also ich glaube auch, und da kommt es wieder zur Richtung Trekkingrad einfach, dass man da einfach eine Zielgruppe erreicht, die sich zum ersten Mal mit einer hochwertigen Schaltung auch auseinandersetzt oder mit Dropdown-Lenkern und so weiter und Scheibenbremsen. Das sind alles so Themen, die die Leute halt da zum ersten Mal erfahren und dann halt auch für sich Rückschlüsse ziehen, was ihnen taugt und was ihnen nicht taugt und dann geht man halt weiter zum nächsten Rad. Und deswegen ist es auch so schön, dass es im Gravelbike-Bereich echt viele Einsteigerräder gibt. Leider jetzt mit der Lieferschwierigkeit werden halt die Komponenten eher auf die teureren Räder jetzt dran gepackt. Aber also zumindest jetzt am Anfang von diesem Gravelbike-Boom, da gab es ja so viele Räder, so unter 2.000 Euro, unter 1.000 Euro sogar. Und das wäre geil, wenn das jetzt wieder ein bisschen mehr Räder in der
Kategorie. Mehr vor allen Dingen, dass die Leute das ausprobieren können, ne? Also bevor sie kaufen. Nur ich war vorgestern war ich im Fahrradladen meines Herzens. Das ist der BOC in Pinneberg. so ein Flächenmarkt für Fahrräder. Egal, die haben eine gute Werkstatt, die haben mir ab und zu mal was geschraubt. Und der war, also eigentlich war der komplett leer. Da standen nur noch, weiß ich nicht, vielleicht 20 Fahrräder rum. So, also jetzt untertrieben waren schon ein paar mehr, aber es war richtig, richtig leer. Da ist nichts mehr da. wo du auch sagen kannst, ja, weiß ich nicht, wenn du grundsätzlich mit dem Gedanken spielst, wie ist denn das mit so einem Gravelbike, dann kann man sich ja dort auch mal auf so ein Modell setzen, ja, und mal so ein bisschen rumfahren da. Auch nicht mehr möglich, alles weg. Das ist unglaublich.
Ja. Für die Händler ist gerade echt eine richtig, richtig beschissene Zeit.
Ja, vor allem, weil sie dir auch nicht immer das verkaufen können, ne? Was du gerade brauchst.
Ja. Also wir wissen wahrscheinlich auch, dass sie teilweise Rotz verkaufen müssen. Hm. Und das ist natürlich auch, ich glaube, das trifft auch die Herzen von den meisten Händlern, weil es sind ja doch einfach radbegeisterte Menschen, sonst würdest du den Job ja nicht machen. Und dann zu wissen, du könntest so viele Räder verkaufen, aber es geht einfach gerade nicht, weil du das Zeug nicht herbekommst. Oder also so Kleinteile wie Schläuche und Mäntel. Ich habe letztens irgendwie versucht, Flickzeug zu kaufen. Der hatte kein Flickzeug da. Und dann hat das irgendwie gemeint, ja, das seine Reifen kriegt er jetzt nicht vor 2023.
Ja, das war's.
Und ach Mann, hey, wie willst du denn die Ladenmiete dann bezahlen?
Ja. Das treibt die Leute halt. Scheiße. Dann in die Online-Welt, ja. Also da bin ich ganz ehrlich, ich mache 95% dessen mache ich nur online, aber ich weiß halt auch genau, was ich brauche, ne? So, ich überlege jetzt gerade nur, wenn wir jetzt jemanden haben, der einsteigt oder da vielleicht sich auch weiterentwickeln möchte, ne? Also wo der oder diejenige merkt, okay, es wird in einer Zeit, ich brauche vielleicht eine andere Schaltung, ja, so, oder alleine nur, um zu gucken, wie kann ich denn vielleicht ein bisschen bergtauglicher werden, weil ich gemerkt habe, ey, ich fahre gerne auf Schotter Berge hoch, kostet ja ein bisschen mehr Kraft als auf dem Asphalt, also was brauche ich denn da? Und du kriegst es nicht, ne, das ist ja auch, na gut.
Ja, ich hoffe, das entspannt sich dann halt, also natürlich entspannt sich es irgendwann wieder, aber dass es dann halt trotzdem noch die Leute mitnimmt, also dass dann immer noch Nachfrage nach Rädern in unteren Preiskategorien herrscht und auch Quereinsteiger Bock haben aufs Gravelbike und dass es nicht jetzt einfach so ein Corona-Boom ist, der dann einfach wieder verschwindet, sobald es die Räder gibt, weil das wäre natürlich,
ultra schade. Ja, also ich glaube schon, dass es so ein bisschen, also das war so am Anfang meine Theorie, dass so ein bisschen natürlich die Szene von ihren Vintage-Rennrädern und so Single-Speedern, die sind jetzt alle Gravel-Biker so und ich glaube, das klärt sich dann auch irgendwann wieder. Aber ich sehe das schon, dass das, also grundsätzlich so die Grundgesamtheit der Menschen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, da ist mir das völlig wurscht, auf welchem Rad, ehrlicherweise, die wird sich weiter erhöhen. So, also das glaube ich schon. Das sind wir auch beim Thema E-Bike, ja. Also du hast ja auch gesagt, du schließt das so ein bisschen aus. Verstehe ich ja auch aus deiner, wenn du sagst, okay, meine Kanalrichtung soll jetzt erstmal auf den, weiß ich, den Gravelbikes, die sich normal antreiben lassen, sozusagen liegen. Ich finde das gar nicht so uninteressant. Und zwar ist mir jetzt wieder, und das ist ja so ein Musterbeispiel dafür, warum das ja auch so Sinn machen kann, begegnet, wo in dem Fall war es so, die Frau war sehr sportlich unterwegs und der Mann ist mit ihr häufig gefahren und hatte dann eben ein Fahrrad gebraucht, wo er mitfahren kann. Und das war dann eben ein E-Gravel-Bike. Da sind die da durchs Land geheizt, völlig in Ordnung so. Also da finde ich das ja auch absolut in Ordnung. Ja. Jetzt gucke ich gerade Giro, ne? Da fahren sie, gibt es auch den Giro I oder so. Aber die haben ja echt Motoren dran, ne? Das ist ja Wahnsinn.
Ja, das war eine Idee damals von Pinarello auch, um einfach dieses Rad, das sie mit Verzur auch hatten, das ist auf dem Dogma aufgebaut, also auf dem High-End-Rennrad von denen. Und das hieß Nitro, gibt's wahrscheinlich noch, das heißt Nitro. Und das ist ein geiles Rad, also das ist wirklich ein cooles Rad und ich bin das damals auch ein paar Mal gefahren und das war wirklich lustig. Und genau wie du sagst, also um diese Leistungsunterschiede auszugleichen, ist so ein E-Rad oder auch ein sportliches E-Bike einfach wirklich toll. Also ich habe echt viele Messen auch damals betreut. Also es waren fast 50 Messen in Europa und auch international. Und egal wo wir waren, also Österreich, Amerika, Australien, Italien, die Leute haben immer erzählt, dass sie mit ihren Freunden, mit ihrer Radgruppe, mit ihren Partnern fahren können, auch wenn die halt gerade durch ein unterschiedliches Leistungsniveau eigentlich nicht mehr zusammengefahren sind. Und das bringt so eine soziale Komponente ins Fahrradfahren wieder rein. Und das fand ich immer einen richtig schönen Teil.
Mhm. Also, ja, also
nicht bei mir drin.
Ja. Nee, die Zugänglichkeit.
Ich werde einfach, ja, und also ich mag einfach Oh, ich habe so viele über Wattstunden und über Akkukapazität und über das Recyceln von den Batterien gesprochen, dass ich jetzt gesagt habe, nee, ich möchte das jetzt erstmal nicht mehr.
Ja, verstehe ich.
Aber ein Bereich, den ich total interessant finde, den ich auch verfolge, ist einfach der Bereich der Urban-Räder mit E-Bike-Antrieb, die allerdings mit so einem ganz anderen Ansatz kommen, so wie Van Moof zum Beispiel, die das auch ganz anders vermarkten als klassische Hersteller.
Ja, finde ich auch. Und so smart, eher Richtung smart. Ne? So.
Ja.
Ja, das finde ich auch sehr, sehr attraktiv. Da sehen die Räder auch ein bisschen designter aus und die gehen, also mich hast du bei sowas immer, ne? Ich bin so ein Digital-Techie, da kannst du mich immer mitkriegen, egal was, ja. So, das finde ich auch klasse, so diese Räder, dass die sich auch koppeln, ja, und dass sie da so ein Stück weit, also dass sie einfach nur verlängertes Gliedmaßen wird von mir. Gliedmaß, Maßglied, na, weiß schon was. sich so integrieren quasi in meinen digitalen Werkzeugkasten sozusagen.
Ja, genau. Mhm. Auch, dass sie sich automatisch dann mit dem Smartphone vernetzen oder auch erkennen, dass du gerade der Fahrer bist und deswegen kein Alarm losgeht. Ja. Das sind echt coole Features, die halt im sportlichen Rad jetzt auch okay werden. Könnte man auch importieren. Oder ich habe zum Beispiel auch, was das ganze Digitalisierungsthema angeht, vor kurzem das Cycler von Stork und Porsche Design, Porsche Digital getestet. Und das war auch krass. Also die haben da wirklich viele geile technischen Sachen da mit reingebaut. Also nicht mal so die Front- und Rückkamera, das ist alles ganz cool, aber die App, die alles auf Smartphone eben gespiegelt hat, und auch dein Komoot-Profil importiert hat und einfach dieses Zusammenspiel der ganzen Sensoren und aber auch der Dritt-Apps, die du ja parallel noch nutzen willst, erlaubt hat. Das fand ich so genial. Und ich glaube, da geht halt auch die Richtung bei sportlichen Rädern jetzt immer mehr hin, dass du die ganzen Sensoren, die am Rad ja auch sind, irgendwie besser koppeln kannst und auch besser nutzen kannst. Und schneller vor allem. Also ich habe gestern versucht, oder vorgestern, jetzt bin ich hier gerade in so einem Monolog, sorry.
Nee, erzähl.
Aber vielleicht noch kurz. Also vorgestern habe ich die Campagnolo Record APS, also die elektronische Schaltung, mit meinem Wahoo gekoppelt. Mhm. Und ich war so begeistert, dass es nur 2 Minuten gedauert hat. Aber ich meine, so ein Van Moof koppelst du halt in 20 Sekunden.
Ja. 10 Sekunden. Ich glaube, User Experience ist mitentscheidend. Also wie in der Automobilindustrie gerade, ne? Das wird zunehmend das Verkaufsargument, zumindest in einem urbanen Umfeld. So, ja. Und ja, sicherlich auch bei High-End, so Rennrad und so. Aber ich will mir mal so dieses, ich glaube, das Kendall Topstone gibt es auch als E-Gravel, das Rose Backroad auch so. Ich will mir das demnächst mal angucken. Aber ich finde auch, dass wenn man E nur auf Antrieb beschränkt, dann springt es aus meiner Sicht nicht weit genug. Also dann schon so diese Van Moof-Idee zu transportieren, zu sagen, okay, wir gehen mal auf komplettes Nutzererlebnis, ja, so, und versuchen daraus dann ein wirklich eine gute Alternative auch zum sonstigen Verkehr in einem urbanen Umfeld zu machen.
Genau, eben auch als Alternative zum Auto beispielsweise. Ja. Das ist halt auch wichtig, dass man nicht irgendwie nur ein cooles Rad hat, was halt GPS-trackbar ist, sondern dass man halt auch sagt, dieses Rad bietet mir Mehrwert gegenüber einem Auto und auch einen Mehrwert gegenüber einem normalen Rad.
Ja, genau. Was hast du denn privat für ein Fahrrad? Also einmal muss man vielleicht sagen, ich glaube, zumindest bekomme ich ab und zu mal solche E-Mails, dass davon ausgegangen wird, dass alle Fahrräder, die ich schon mal getestet habe, mir auch gehören jetzt. Ja, also das ist natürlich nicht der Fall. Was hast du privat? Was fährt Felix privat?
Ich habe immer noch das Rad, das ich bei eBay Kleinanzeigen gekauft habe vor 2,5 Jahren, das fahre ich immer noch. Das ist das Ronde Route All 2.
Das ist aber ein schönes. Das ist nur Polen, ne?
Ja. Das ist in so einem Raw-Grau. Mhm. Also eigentlich Alu unbehandelt. Ich glaube, da ist Klarlack drüber. Und ich fahre mit dem echt gern. Also ich habe da zwar ein paar Sachen dran gebastelt und das Rad damit auch total fair bastelt. Also wenn ich zum Beispiel Rechtskurven fahre, dann bremst es, weil der Lenker zu breit ist für das
Ja gut, aber ist auch ein Sicherheitsaspekt, ne? Ist kein Bug,
ja, genau.
Ist ein Feature. Weil du merkst, ne, das Rad hat gemerkt, du fährst immer, wenn du rechts abbiegst, hast du ein bisschen zu viel Schwung. Deswegen.
Ja, genau. Das ist smart.
Ja, es ist, also ich habe ja die Erfahrung mit diesen Shimano GRX-Schaltungen. Ich komme von SRAM und jedes Mal, wenn ich eine GRX fahre, bremse ich beim Schalten. Ich muss erstmal am Anfang, muss ich dann umdenken, weil ich natürlich das System anders kenne, ne? Also.
Ja, aber das habe ich auch. Also ist mir gestern zum Beispiel auch aufgefallen, du kannst bei einer Campagnolo zum Beispiel nicht gleichzeitig schalten und bremsen. Und ich komme eben eher mit so einer GRX-Logik klar.
Die macht das.
Und da habe ich total überrascht.
Ja. Ja, das ist komisch. Jetzt fragen sich natürlich, ja, wieso willst du schalten, wenn du bremst? Und der anspruchsvolle Graveler und die Gravelerin, die machen das ab und zu. Müssen das auch machen. Ja, also von daher.
Beim Runterschalten, beim Bremsen mache ich es halt.
Ja, ich auch.
Dass man dann in einem kleineren Gang losfährt.
Genau. Was steht denn so bei dir? Da kommen wir auch schon zum Ende unseres Gesprächs. Wenn du keine weiteren Themen hast, würde ich dich nämlich fragen, was machst denn du so in Zukunft, außer deinem Kanal? Geht's irgendwo hin? Fährst du was? Sagst du, jetzt hat's dich gepackt, du musst irgendwie dich nochmal ausprobieren und fordern und in Frage stellen, oder?
Ja, also wir haben gerade ein Riesenprojekt. Zusammen mit meiner Freundin kriegen wir in zwei, drei, vier Wochen ein Kind. Das wird
eine Ausfahrt.
Wir alles bestimmen.
Die dauert lange.
Und
herzlichen Glückwunsch erstmal.
Danke. Und das ist erstmal so das beherrschende Thema. Deswegen werde ich jetzt nicht so viel reisen. Also ich mache jetzt auch schon seit 4 Wochen fast keine Reisen mehr. Und bin eigentlich auch immer im Umkreis von 20 Kilometer von meinem Wohnort, wo ich meine Runden dann auch fahre. Das ist einerseits halt schön, weil ich mich jetzt auch ein bisschen mehr auf diesen Abschnitt auch konzentrieren kann. Andererseits wäre ich natürlich auch voll gern bei den ganzen Events dabei gewesen. Also ich finde gerade voll interessant, was da gerade für Events aus dem Boden schießen wie Pilze. Mhm. Da würde ich aber im September so ein paar noch mitfahren. Ich weiß noch nicht genau, welche. Ich bin auch gerade mit ein paar im Gespräch. Aber das würde ich mir einfach gerne mal anschauen und auch gucken. Es soll jetzt nicht unbedingt so ein Rennen sein, sondern eher so was Gemütliches. Also ich versuche da noch ein bisschen mir Zeit zu nehmen, bevor ich mich da jetzt auch sportlich messe beim Gravelbiken. Da bin ich einfach noch nicht so fit. Aber auch da würde ich noch ein bisschen in die Richtung mich entwickeln. Also ich habe jetzt auch mit dem Rennradfahren begonnen, bin da auch wirklich blutiger Anfänger. Will dieses Jahr noch einfach gucken, wie sich's anfühlt, zum Beispiel Pässe zu fahren. Mhm. Wenn sich's rausgeht, wäre noch eine Transalp im Herbst auch schön. Mhm. Aber wir müssen einfach gucken, wie das zeitlich dann geht. Mhm. Und dann im Winter gucken wir mal. Vielleicht ein bisschen reisen. Und das Schöne ist ja, ich brauche nicht viel zum Arbeiten. Ich brauche bloß eine kleine Kamera, ein Fahrrad. Und wenn dann meine Familie mitkommt, das ist natürlich dann nochmal umso schöner und umso entspannter.
Dann werden bald Kinderanhänger getestet, ne?
Ja, ich teste das Gravel Cargo Rad vor allem. Also deshalb, vor allem aus Eigeninteresse.
Ja, da kannst du aber so nicht fahren.
Es
ist
schon gut, dass ich. Ich habe wirklich, das war so einer der ersten Gedanken, wie organisieren wir das jetzt? Also wie nehmen wir den mit? Und dann habe ich geguckt, was gibt's für Anhängersysteme, und die kosten ja alle ein Wahnsinnsgeld. Ja. Und ist jetzt so ein Anhängersystem das sicherste, oder braucht man so einen Kindersitz? Auf keinen Fall Kindersitz, sondern brauchst du so eine Isofix-Maxi-Cosi-Station. Mhm. Und da bist du halt gleich wieder in so einem richtig nerdigen Thema drin. Und ich dachte mir, so Lastenrad wäre eigentlich, also man sieht viele Leute mit Lastenrädern und Kindern rumfahren, wäre doch cool, aber kann man damit graveln? Und das ist jetzt das, warum ich jetzt auch dieses Lastenrad da ausgiebig testen will, weil ich halt sehen will, ist es sicher genug für den Kleinen oder wackelt da der Kopf vielleicht auch zu viel, gehen da Schläge direkt durch, welche Systeme gibt's auch, um den Maxi-Cosi oder das Kind an sich einfach zu sichern. Und es ist, glaube ich, auch...
Das wird spannend. Dann kannst du ja hier Felix testet Anhänger, kannst du dir gleich mal sichern noch als URL irgendwie. Ja, das ist cool. Na dann, also das ist ja, da wünsche ich euch maximales Erlebnis. Großartig. Wie fragt man mal bei einem Kind, wird es ein 29 Zoll oder ein 700cc? Aber du hast ja schon gesagt, wird ein 29 Zoll.
Mit ein kleiner, ja.
Also ein kleiner, genau.
Ein kleiner Junge.
Erstmal mit 20 starten. Ja. Ja, na, genau. Mensch, das wird ja spannend dann. Na gut. Ich habe, also meine sind ja jetzt schon ein bisschen älter, mit 14 und 11 Jahren. Da geht das dann.
Ja, wie hast du sie transportiert?
Also, hey, ich hab mir damals, also das ist, ich bin auch ein ganz schlechter Vater, was das angeht. Ich habe mir bei Amazon, wir hatten damals nicht so viel Geld, weißt du so, und ich habe ja dann auch auf diese Kinderanhänger geguckt und dachte mir so, ja, das ist ja schön, dass Hamburg jetzt mit 800-Euro-Teilen rumfährt, ich nicht. Und habe mir bei Amazon, glaube ich, so einen Anhänger geholt für, also weniger auf jeden Fall. Und das war dann so, dass das Kind war zu klein, der Anhänger irgendwie zu groß, ja. Und dann habe ich irgendwann mal wieder hinten reingeguckt und dann war der Helm so ins Gesicht vorne reingerutscht, weil die halt so schlecht gesessen haben. Ne? So, also, so, es tut mir, also keine bleibenden Schäden, glaube ich. Also ich habe so meine Theorien, aber ich glaube nicht davon. Und die, dann haben wir das relativ zügig aufgegeben. Dann habe ich also den Anhänger eigentlich nur zum Einkaufen benutzt. Dann haben wir den irgendwann mal wieder verkauft. So, ne? Und dann war das auch, wir sind dann auch eher ins Ländliche gezogen, so, dann, ich bin mit dem Fahrrad gefahren und meine Frau hat mit den Kindern mit dem Auto oder hier halt irgendwie zu Fuß gegangen, so, ne, dann hat sich das erledigt. Und jetzt fahren sie eben mit dem Fahrrad dann immer zur Schule, also, und zum Training, da ist das Thema durch. Ja. Aber heutzutage, ich müsste mich damit auch ehrlicherweise näher beschäftigen und ich würde tendenziell dann wahrscheinlich auch eher zu einem Lastenrad tendieren. Mit Motor allerdings, also weil ich es da weniger fahre, sondern eben dann meine Frau auch mehr und die eigentlich sonst nicht Fahrrad fährt, so deswegen. Und ich finde, da sitzen die Kinder auch bequemer drin.
Ja. So. Ja, das ist ein ganz spannendes Feld.
Ja.
Also ich würde, also es ist echt geil und es ist, glaube ich, auch eine ganz große Fragestellung für viele werdende Eltern. Also wie transportieren sie ihre Kinder?
Ja.
Sicher, aber auch vielleicht ein bisschen umweltbewusst.
Ohne sich zu verschulden dabei, ne? Also das ist halt, für mich war das damals 800 Euro, das ist echt viel Geld. Also ist ja auch heute, ne? Oder wie sagt man das schon? Für einige ist das viel Geld, Felix.
So, ja, das ist, also es gibt ist schon unglaublich Grund, warum ich immer noch mein Rondo fahre.
Ja, naja, aber ne? Und das 800 ist, glaube ich, und da geht es ja noch weiter. Das ist ja auch noch teurer, glaube ich sogar.
Ja, und vor allem, also alles, was mit Kindern zu tun hat, da kriegst du halt gleich ein schlechtes Gewissen, wenn du da nicht zum Besten greifst.
Ja.
Wir haben einen Kinderwagen gekauft und dann hat die gesagt, also wenn ihr unter 1200 Euro nur ausgeben wollt, dann könnt ihr mit sicheren Haltungsschäden rechnen.
Ja,
gut. Und dann gehen wir jetzt wieder.
Ja. Also dann würde ich ja pauschal erstmal alle anderen Unternehmen verklagen, die Kinderwagen unter 1500 Euro verkaufen. Aber
ja,
wir hatten, glaube ich, von 1, ich weiß nicht, ob es die Marke noch gibt, 1, 2, 3 oder so.
ABC-Design vielleicht.
Ja, genau, ABC, siehst du. 1, 2, 3, ABC.
Ja, die gibt es noch.
Ja, genau. Da habe ich damals so gesagt, Kinderwagen hier. So, und da war halt irgendwie wichtig, dass du diesen Einsatz rausnehmen kannst, ne, am Anfang. Mhm. Und dass der dann quasi, wenn das Kind nicht mehr nur liegen muss, sondern eben auch langsam sitzen kann, dass du das dann so anpassen kannst. So. Und das mit 4 Rädern, die sie irgendwie lenken, und das war irgendwie wichtig, und dass sie gut arretierbar sind und dass du so eine Wickeltasche da dran machen kannst. Super, ne? Dieser Podcast wird jetzt zu einem Kinderwagen-Beratungspodcast. So, das war preislich, glaube ich, auch völlig in Ordnung. Also, das war jetzt nicht so, dass du danach nach Hause gegangen bist und überlegt hast, okay, und wie essen wir jetzt? Also, den haben wir viele Jahre gehabt. Ich glaube sogar für beide Kinder. Und dann war das in Ordnung.
Ja, die werden ja auch nicht schlicht. Also die sind ja auch echt auf Haltbarkeit gebaut.
Ja, also nicht wissentlich kaputt gegangen.
Wir haben sie dann auch gebraucht gekauft. Mhm. Bruchteil von dem Neupreis. Und dann hast du halt noch zusätzlich den Vorteil, dass die Sachen halt 1000-mal gewaschen worden sind und da gar keine Schadstoffe mehr drin sind.
Ja, da ist gar nichts mehr drin. Das ist einfach nur noch Natur. Emma Lumma oder sowas heißen, das ist irgendwie so eine Supernobel-Marke. Und dann so schon auf alten, na gut. Bei mir in Hamburg hier brauchst du einfach nur an die richtigen Stadtteile zu gehen, da weißt du Bescheid, was gerade angesagt ist. Die Kinder wären trotzdem nicht anders als meine. So, also von daher. Ich weiß nur, das Einzige, was wir gemacht haben, war Angel Care. Sagt ihr das was? Jetzt hier. Das ist
eine Versicherung.
Nee. Nee. Techie, pass auf. Das sind Das ist so ein Gerät, so ein Nachtüberwachungsgerät oder Schlafgerät. Du kennst ja diese Babyfone, ne? Ach, wo du einfach nur hörst, ja, okay, jetzt ist irgendwie wach, jetzt einer muss jetzt mal aufstehen, rübergehen, so. Und Angel Care hat so eine Platten unter der Matratze, die messen, ob das Kind noch atmet oder nicht. Und wenn das einen längeren Atemaussetzer hat, dann löst das Alarm aus. So, der Alarm löst einmal bei dir aus, sodass du merkst, oh Gott, ich muss da hin. Und beim anderen, also das Baby hört das auch, dass es dann vielleicht erschrickt und wieder atmet. So. Und das war das einzige technische Zugeständnis, was wir uns gemacht haben damals. Es kostete auch irgendwie 100 noch was, keine Ahnung. Und da hat irgendwie die Hebamme gesagt, dass das wohl ganz gut ist. Woraufhin natürlich bist du natürlich dann bei jungen Eltern mit dem ersten Kind, ne, die denken so, alles klar, ja. Also da gib ihm. So. Das fand ich jetzt auch nicht schlecht. Also es war jetzt auch nicht, also rückblickend weißt du ja bei solchen Sachen auch nicht.
Ist das normal, habt ihr das gebraucht?
Das war halt unser Babyfon. Das haben wir dann halt so gemacht. So. Also ich habe das jetzt nicht weiter...
Noch. Die Funktion, dass es quasi diesen...
Also ist na, der Angel Care ist so aufgebaut, dass du das... Du hast Babyphone mit diesen Platten gekoppelt. Deswegen heißt der Angel Care. Ansonsten wäre es nur Babyphone.
Ja, das ist natürlich... Das klingt sehr, sehr...
Fang gar nicht an, drüber nachzudenken, weil du wirst wahnsinnig.
Nee, wir haben jetzt eins, das ein 4K-Bild hat. Also da war die Prio einfach, dass wir möglichst gute Qualität
also, haben. Also, Bildschirm hatten wir gar nicht. Also das war einfach nur Sound, ne? Dass du irgendwo sitzt, also im Nachbarzimmer und dann und dass es diesen Alarm auslöst, wenn das Kind aufhört zu atmen. Weil Kante, also es macht es ja nicht per se, sondern manchmal passiert es so.
Ja, es gibt ja auch so Socken zum Beispiel, die den plötzlichen Kindstod dann eben auch messen. Vermeiden. Also die messen halt dann, wie warm ist der Fuß oder wie warm ist da auch das Kind gerade.
Und verrückt. Das ist ja fast schon wie bei Fahrrädern, die Möglichkeiten. Ne?
Ja.
darüber sollte man mal vielleicht einen YouTube-Kanal machen.
Über Kindersachen?
Über Kindersachen und Zubehör und
Features. Es gibt so viele YouTuber, die allein auf Kindersachen spezialisiert sind oder die sich auch für werdende Eltern, also da kannst du ein Vermögen machen damit. Ja. Habe ich auch schon überlegt. Also habe ich auch schon gedacht, einen zweiten Kanal aufbauen mit Kinderwagen-Testen und mit Klamotten und sowas. Aber
ich habe mich irgendwann dazu entschieden, einfach nur noch alles falsch zu machen. Und seitdem kommen wir ganz gut durch, glaube ich.
Wie finden deine Kinder das?
Ja, die finden das gut, glaube ich. Also sie haben jetzt, ich habe ihnen gesagt, sie ist, bis sie in der Lage sind auszuziehen, müssen sie das gut finden, was wir machen. Und danach können sie dann eigene Entscheidungen treffen. Und das finden sie auch in Ordnung soweit. Von daher, alles gut. Im Hause Moschek läuft's.
Sehr gut, ist klar. Kein Fall für das Jugendamt.
Nee, bislang noch nicht. Alles gut. Wenn, dann melde ich mich und zeig meine Kinder an. Das wäre sowas, so eine Clearingstelle bräuchte man mal. Naja, aber das wird. Also ich wünsche euch schon viel Spaß, Felix. Und damit
danke.
Sage ich danke. Wenn du nichts mehr hast, dann bedanke ich mich.
Ja, vielen Dank, Martin. Das hat mega Bock gemacht.
Mal ganze Bandbreite. Und nach wie vor mein Folgentitel: Alu ist das Material für Frauen. Mega. Vielen Dank alleine dafür. Es muss klicken.
Fällt das nicht irgendwie wieder zurück?
Es muss klicken. Nö, du hast ja nur zitiert. Gut, also Felix. Bis dann,
Martin. Ciao. Tschö. Danke dir. Servus.